Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen. Das ist die Folge 681 des CC2 TV Audiocast. Und ich habe mir heute überlegt, das habe ich mir schon vor ein paar Tagen überlegt, es ist, glaube ich, wichtig, mal einen kompletten, längeren Beitrag über KI zu machen. Okay, wir sprechen jedes Mal über KI, alles klar, aber mittlerweile hat diese KI ja eine solche Fahrt aufgenommen und ist so ja massiv in alle Bereiche schon eingedrungen, die uns in der Wirtschaft und in der Technik begleiten, dass wir einen genaueren Blick darauf werfen müssen. Nicht nur negativ, auch positiv, aber vielleicht auch mal so ein klein wenig philosophisch, um zu klären oder zumindest Denkansätze zur Klärung des eigenen Verhaltens und der eigenen Einstellung gegenüber dieser neuen Technologie zu bringen. Aber zuerst mal, ja, Begrüßung hatte ich ja schon, möchte ich mich bedanken bei all denen, die auch auf den letzten Audiocast wieder reagiert haben und viele Ideen und Meinungen geschrieben haben. Viele sind auch dabei, die sich bedanken, weil ich doch immer wieder Themen ausgrabe, die noch nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten worden sind. Und es gibt natürlich auch Leute, die irgendwelche Wünsche haben, die aber kaum erfüllbar sind. Zum Beispiel, dass ich tatsächlich Links mit in die Texte hineinbringe. Aber ein einzelner Themenblock oder ein einzelnes Thema entsteht nicht aus einem Link, sondern teilweise, ich habe es jetzt wieder gehabt, bis zu 10 unterschiedliche Quellen, die dann verarbeitet müssen. Es nützt also keinem. Also einmal ist es für mich ein unheimlicher Aufwand, weil der Prozess, dass ich zum Beispiel 10 Quellen nehme, diese dann in irgendeiner Art thematisch auf Gemeinsamkeiten überprüfe, zusammenführe, Einzelheiten herauspicke, nach diesen Einzelheiten wieder suche, ob die auch noch anderweitig irgendwo Erwähnung gefunden haben und wo die eigentliche Quelle ist. So, und dieser Prozess, der geht ja über fast einen Monat. Es ist ja nicht so, dass ich mich hier jetzt heute am Sonntag hier hinsetze und irgendwas ins Mikrofon spreche, sondern die Themen und die zugehörigen Informationsstränge, die entstehen ja über Wochen hinweg. So, und das alles zu dokumentieren ist möglich, aber mehr als der doppelte Aufwand. Ich werde es nicht tun. In dem Fall, wo es wichtig ist, dann nenne ich natürlich die Links, wo man sich Informationen holen kann. Und dort gibt es in aller Regel natürlich auch wieder Querverweise, dass jeder sich selbst ein Bild machen kann, was sicherlich dann auch etwas anders ist als meine Informationen, aber das ist ja so richtig und das ist ja so wichtig. Ich bin ja nicht die einzige Informationsquelle auf dieser Welt und will das auch gar nicht sein, sondern in der Hauptsache will ich nur Denkanstöße geben, so nach dem Motto, guck mal da, das könnte interessant sein. Wenn dich das interessiert, dann grab mal da tiefer. Das ist das, was ich will. So, jetzt haben wir schon 4 Minuten einfach nur mal vorneweg erzählt. KI hatte ich schon gesagt und mit KI will ich jetzt auch gleich anfangen, weil es ein solcher massiver Angriff auf unsere tagtägliche Routine in jedem Bereich ist, dass wir nicht umhinkommen, uns jeder persönlich damit auseinanderzusetzen und eine Einstellung und vor allen Dingen Verhaltensweisen gegenüber der KI zu finden. Deswegen geht's los. Also erstmal ganz leicht und ganz seicht. Ich hatte ja über Bard berichtet von Google. Und kaum hatte ich das berichtet, dann ist es dem Herrn Google eingefallen zu sagen, nee, Bard wollen wir jetzt nicht mehr. Jetzt nennen wir dieses Ding Gemini. Na gut, also der Chatbot soll jetzt Gemini heißen. Warum auch immer. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was will Google jetzt eigentlich damit? Warum hat man ihn umgenannt? Weiß ich nicht. Aber Gemini soll ja nun viel mehr können in Zukunft. Gemini soll auch auf unseren Datelfonen, also Mobiltelefonen für die, die nicht öfter zuhören, laufen auf unterschiedlichen Betriebssystemen, hauptsächlich aber zuerst einmal natürlich auf Android. Und es soll auf dem Mobiltelefon Fragen beantworten können. Es soll meine Smart Home Geräte steuern können. Wohlgemerkt, alles vom Telefon aus, alles unter der Herrschaft von Google. Also ich soll meine Wecker, meine Weckzeit morgens, meine Timer, meine Erinnerungen, meinen Kalender, all das von meinem Telefon aus nur aus Gemini heraus bedienen können, ohne noch 20 andere Applikationen aufs Telefon zu nageln und dann nicht mehr zu wissen, wo habe ich welches Passwort und wenn ja, warum nicht. Also, der Google Assistent, der ja irgendwann mal so ja glorifiziert wurde von Google, der stirbt langsam aus. Das ist, der Nachfolger wird Gemini sein und dann kommt auch noch ein Gemini Advanced dazu. Das ist dann eine, naja, erweiterte, wie der Name schon sagt, Version mit einem noch stärkeren, Google sagt, dem stärksten KI-Modell, was Google hat, und zwar Gemini Ultra 1.0. Und das ist aber zu der normalen Gemini-Nutzung kostenpflichtig. Damit soll man aber auch dann Anwendungen wie Gmail und Google Docs bedienen können, aus Gemini heraus. Ja, jetzt guckt Microsoft quasi um die Ecke. Damit will man wahrscheinlich Microsofts Copilot so ein bisschen das Wasser abgraben, der ja ebenfalls kostenpflichtig ist. Und vielleicht ist es auch so, dass man darauf guckt und sagt, guckst du, Microsoft verdient mit dem Copilot Geld, also wollen wir jetzt auch Geld verdienen. Wir nennen das Ding anders, klar. Also, Google hat diese Neuerung angekündigt für Benutzer auch in Europa, dass nicht nur die USA auf dieses Modell zugreifen können, sondern auch die Europäer. Dieses, sagen wir mal, das zweitstärkste KI-Modell, also die normale Gemini Pro-Version, die soll multimodal arbeiten. Also man soll Bilder hochladen können und dann soll, wie das schon jetzt bei Google-Diensten möglich ist, das Bild interpretiert werden und dann bekomme ich eine Antwort, was das ist, was da drauf ist und so weiter. Das soll sogar über VPN in Europa möglich sein, man höre. Und dieser, na, sagen wir mal, Bot Gemini, der soll auch auf Befehle, auf Textbefehle Bilder erstellen können. Auch das alles nichts Neues, das haben andere Hersteller schon längst, aber hier, wie gesagt, alles zusammengefasst, alles unter Google. Google will also hier ein eigenes Universum schaffen, wo man von dem eigenen Mobiltelefon aus quasi alle Dienste in einer einzigen Applikation, auch wenn das untergliedert ist in einzelne Programmstrukturen und Elemente, alles machen kann. Genauso wird man dann aber auch diese Google-Zensur erdulden müssen, dass man bestimmte Dinge eben nicht mehr machen kann, weil Google der Meinung ist, das ist nicht gut, das ist schlecht, teilweise durch Gesetze dazu gezwungen, bestimmte Dinge auszuschließen und zu überwachen, teilweise aber auch auf eigenen Empfinden heraus, so wie uns Google oder andere Dienste die Rechtschreibung vorschreiben, was wir wie richtig zu schreiben haben, wie man uns den Stil eines Briefes mittlerweile vorschreibt. Wenn also jemand schreibt, hier eure scheiß Brötchen, die ihr mir da geschickt habt, die sind ja wirklich für den Arsch, dann kommt eben als Antwort, herzlichen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Wir sind immer gern bereit und bla bla. Diesen ganzen Quatsch, den bekommen wir ja nun eingetrichtert und das lesen wir immer und überall. Also, wir werden in dieser Art und Weise noch stärker manipuliert werden, denn diese über unsere Betriebssysteme auf den Telefon implementierten Standardprogramme, die werden so langsam auch zum Standard für unser Leben werden und wir werden irgendwann gar nicht mehr wissen, dass wir es früher anders gemacht haben und selbst denken mussten. Das ja nur erstmal so als Einstieg. Dann gucken wir aber noch mal auf mal positivere Seiten. 700.000 Dollar ist kein Pappenstiel. Wenn man aber verkohlte Papyrusrollen aus dem Jahre, ich glaube 79, die damals verbrannt sind, jetzt und hier und heute wieder lesbar machen kann. Das haben nämlich drei Studenten geschafft und die haben dafür dieses Preisgeld bekommen. Die haben KI-Modelle entwickelt und eingesetzt und haben dann die zum Teil diese verkohlten Papierrollen wieder für uns erkennbar werden lassen, ohne sie zu zerstören. Also quasi von außen in diese Rolle, die verkohlt ist, hineingesehen und das mit einem KI-System haben sie in 85% all dessen, was da seit Jahrhunderten irgendwo aufgehoben wurde oder wiedergefunden wurde, für uns sichtbar werden lassen. Es sind über 2000 Zeichen, die dann zum ersten Mal seit fast zwei Jahrhunderten wieder gelesen werden konnten. Und dank, Tausende, nicht Jahrhunderten. Und dank dieser Studenten hat man jetzt am Anfang erstmal etwa 5% erkennen können. Aber die Technologie, die geht weiter. Nicht nur das KI-Modell wird verbessert, auch zum Scannen von außen in diese Rolle hinein zu sehen, denn wir wissen ja, wenn wir Papier verbrennen und dann haben wir diesen schwarzen Kram da, sobald man anfasst, zerfällt das ein und zerbröselt. Deswegen muss man da mit bestimmten Technologien, Röntgenstrahlen und Gemisch und Laserstrahlen und ähnlichen Sachen versuchen, über Reflexionen das, was da drin sich unterscheidet vom reinen Papier, also das, was als Schrift aufgetragen ist, wieder herauszuholen und das in einem 3D-Modell dann per KI aufzurollen, um dann eine Fläche zu haben und darauf dann die Zeichen zu erkennen und entziffern zu können. Also, das war schon ganz irre. Einen ersten Teilerfolg hat es schon vor ein paar Jahren gegeben. Da hatte man ein einziges griechisches Wort erkennen können. Das, ich kann es nicht in Griechisch sagen, Purpur heißt es in unserer Sprache. Und jetzt konnte man also mittlerweile ganze Abschnitte schon wieder freilegen und benutzen. KI ist also ein Werkzeug geworden, welches immer und überall für uns zur Verfügung steht. Denn KI, wir wissen gar nicht, wo es überall drin ist. Vor allen Dingen auch, weil wir keine richtige Abgrenzung haben. Was ist KI und was ist noch keine KI? Wo fängt KI an, wo nicht? Noch nicht mal bei Menschen wissen wir immer, ob der intelligent ist oder nicht. In England ist ein KI-Bot gestartet worden, der Patienten bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz helfen soll. Man hat also hier eine Analyse gemacht und hat erkannt, dass diese KI bei den Patienten großes Vertrauen erwirkt hat. Die Menschen sprechen viel lieber mit einer Maschine als mit einem anderen Menschen. Man offenbart sich also nicht so gern einem anderen Menschen. Und der Einsatz dieses KI-Sprachmodells, der ist in natürlicher Sprache. Das heißt also, wenn man den anschreibt, dann antwortet der: Ich bin ein freundlicher Roboterassistent, der Ihnen den Zugang zur psychologischen Unterstützung erleichtert. Dann geht es weiter und dann wird man gefragt nach dem einzelnen Problem. Alles natürlich hochwissenschaftlich, alles natürlich von Psychologen, von Medizinern entwickelt, überwacht, überprüft. Und so wie es aussieht, gibt es jetzt eine ganze Menge Einweisungen, dass sich Menschen selbst stationär einweisen, weil sie erkennen konnten, dass sie große Probleme haben, die im Dialog mit diesem Chatbot erstmal aufgetreten sind. So, jetzt kann man sagen, na gut, das sind also ein paar, die haben gesagt, ich habe da irgendwo ein Problem und jetzt muss ich. Nee, diese Studie wurde mit 129.400 Personen durchgeführt. Dieses Ergebnis, das wurde im Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht, falls da jemand danach suchen will. Diese Studie, das sind verschiedene Kontrollgruppen gewesen, die sich mit einem Formular um einen Therapieplatz beworben haben und die durften dann diesen Chatbot nutzen. Und der Chatbot hat dann am Ende entschieden, ob die Hilfesuchenden einem Menschen erstmal vorgeführt wurden oder ob man denen Empfehlungen gegeben hat, nun sieh mal zu, dass du irgendwo in der Klinik unterkommst. Die Selbsteinweisungen sind 15% höher gewesen, als hätte man das in einer normalen Arztpraxis durchgeführt. Also, die Studie ist methodisch sehr hochwertig. Man überlegt zurzeit, ob man nicht dieses Modell zumindest mal versuchsweise auch in Deutschland einführen soll. Denn einen Psychotherapieplatz zu bekommen, ist bei uns, naja, ein Glücksspiel, hat man höhere Chancen. Also, auch hier wird die Technologie der KI irgendwelche Lebensabläufe bei uns vollkommen verändern. Wahrscheinlich verbessern, hoffe ich mal. Jo, und dann haben die Dänen etwas gemacht. Angeblich das glücklichste Volk auf der Welt, haben die Dänen eine KI mit Lebensabläufen von rund 6 Millionen Dänen gefüttert. Gut, das ist eine Geschichte, die wurde von der Regierung genehmigt. Hier hat man anonymisierte Daten genommen und hat die eingespeichert und hat diese Lebensabläufe dann als Big Data analysieren lassen von einer KI und hat so die Möglichkeit gehabt, diese unglaublich komplexen Daten, jedes einzelne oder auch in der Menge, durch verschiedene Methoden durchforsten zu lassen und zu extrahieren. Und daraus konnte man dann Zusammenhänge erkennen, was bei unterschiedlichen anderen Sachen auch der Fall war. Hier ging es aber darum, einfach zu erkennen, wie sind die Lebensumstände, wie ist der Gesundheitszustand, wie arbeitet der Mensch, wie hat er seine Freizeit, ist er verheiratet, hat er Kinder und ist er glücklich oder wie auch immer. Und aus all diesen Sachen heraus hat dieses KI-Modell dann errechnet, kann man das eigentlich noch sagen, errechnet? Naja, im Prinzip schon, weil es sind ja alles Rechenvorgänge, auch wenn das hier nicht ganz passt. Ob ein Mensch innerhalb der nächsten 4 Jahre sterben würde, ist schon irgendwo ein bisschen merkwürdig, eine solche Prognose. Das wurde natürlich nicht den Menschen mitgeteilt, sondern hier waren ja anonymisierte Daten. Das ist also dann der Mensch XY23569 gewesen und der hat dann eben diese Prognose bekommen, aber nicht der wirkliche Mensch, sondern nur der Datensatz dieses Menschen, von dem keiner weiß, wer es denn ist. Die Universität, Moment, was war denn das? Nee, ich weiß gar nicht, welche das in Dänemark war, aber Northeastern University in Boston, auch die haben eine ähnliche Studie erstellt und hatten auch da die Möglichkeit, das zu überprüfen. Und man ist zu einem Ergebnis gekommen, dass hier tatsächlich ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem wirklichen Eintritt des Todes und diesen Prognosen besteht. Das Modell ist natürlich nicht öffentlich. Es ist nur ein wissenschaftliches Experiment. Und es wäre vielleicht auch fatal, wenn so etwas benutzbar wäre. Welcher Arbeitgeber würde jemanden einstellen und ihn vielleicht schulen 3 Jahre lang auf irgendwelche speziellen Sachen, wenn er sagt, nach einem Jahr ist er dann anschließend tot oder eine Lebensversicherung ganz genauso. Wer würde mit jemand eine Lebensversicherung abschließen, wenn das Modell dann sagt, nächstes Jahr stirbt er. Das muss ja auch nicht so sein. Es sind ja statistische Daten, es sind ja Durchschnittswerte, aber wir arbeiten und rechnen ja immer damit. Nochmal zum Präzisieren, hier wurden also die Lebensläufe von Menschen im Alter von 25 bis 70 Jahren in den Jahren von 2008 bis 2016 in dieses Modell eingespeist. Und das ist dann ein Modell, so wie auch GPT, die basieren ja im Prinzip auf den gleichen Grundfunktionen. Und diese Trainingsdaten wurden dann verwendet, um erkennen zu können, wie lange dieses unbekannte Individuum, muss man ja sagen, noch leben könnte. Makaber vielleicht, aber vielleicht kann man dieses Modell, und das sind auch die Ansätze, die man versucht schon zu machen, herausrechnen, woran es denn nun liegt, dass diese Menschen innerhalb dieses Zeitraums sterben, um damit aus medizinischer Sicht eventuell Vorsorge walten lassen zu können und dann diese Menschen, wenn man es für den Einzelnen offenlegen würde, um dann medizinische Vorsorge treffen zu können, dass eben dieses Ereignis nicht eintritt. Da müsste man neu berechnen. Ein ähnliches Modell, nicht mit Menschen, sondern unsere Wettervorhersage. Die Älteren wissen vielleicht, dass in den 50er Jahren unsere Wettervorhersage, das konnte eintreffen oder das konnte nicht eintreffen, was da gesagt wurde. Wenn ich noch diese alten Wetterberichte im Fernsehen sah, abends vor der Tagesschau oder was danach, mit so einem kleinen Wetterhäuschen, und dann war dann ein bisschen animiert, da kam dann die Frau raus oder der Mann raus, und dann wusste man schon, die sagen Regen oder Sonnenschein vorher. Da konnte man einen Tag ungefähr vorhersagen. Heute können wir eine ganze Woche mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Und jetzt hat man da auch wieder KI-Modelle draufgesetzt und hat diese KI-Modelle mit Einzelprozessorrechnern versucht zu vergleichen mit dem, was normalerweise gemacht wird, dass man mit wirklich leistungsstarken Supercomputern ein paar Stunden herumrechnet und dann sagt, wie das Wetter nächste Woche Sonntag ist. Und das wurde heute mit eben einem nicht leistungsfähigen Rechner mit KI-Modellen innerhalb von einer Stunde errechnet, und man kam sogar noch weiter, man konnte damit mit diesen KI-Modellen das Wetter sogar schon 3 Tage länger vorhersagen, nämlich 10 Tage. Auch hier sieht man, wenn man so statisch herumrechnet, die ganzen Formeln, die ganzen Gleichungen anwendet, diese physikalischen, sehr komplexen Gleichungen, mit denen wir versuchen, aus dem Status quo heraus das künftige Wetter und das Wetter aus dem Wetter und das Wetter aus dem Wetter sein Wetter herauszurechnen. Also es ist sowas wie Zinseszinsrechnung beim Wetter. Dass man mit einem neuen Ansatz, mit einem neuen Werkzeug, mit einem unglaublichen Datensatz, einer unglaublichen Datenmenge durchaus in der Lage ist, mit einem KI-Modell das herauszurechnen, was wir mit unserem Verstand nicht mehr erkennen können. Nämlich Strukturen, die so komplex sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Also KI kann damit beobachten, aufgrund der Daten. Für diese Beobachtung sind vollkommen egal. Es geht einfach nur um das Verstehen der Zusammenhänge. Wobei Verstehen wiederum etwas Menschliches ist. Die KI kann es nicht. Die kann im Grunde genommen nur aus Big Data heraus analysieren und vergleichen und lernen im gewissen Sinne, wie das, was sie vorhergesagt hat, funktioniert oder nicht, und daraus wieder die Regeln so weit abzurändern, dass bei dem nächsten Durchlauf es wieder besser wird, besser verständlich wird. KI ist also auch in der Wettervorhersage für uns ein ganz schönes Ding. Wir wollen ja alle wissen, wie wir das nächste Wochenende verbringen können, ob es Sinn macht, irgendwo einen Ausflug an den Rhein oder an die Mosel oder an die Isar oder sonst wohin zu planen, oder ob es gar keinen Sinn macht, ob wir uns lieber einen Film leihen und zu Hause sitzen bleiben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, all das kann von solchen KI-Modellen sehr gut vorhergesagt werden. Und diese DeepMinds Graphcast, der 4 Wochen lang trainiert wurde, der ist auf diese 10-Tages-Prognose für die 11 wichtigsten Messgrößen des Wettergeschehens konditioniert worden. Und das ist eine ganz neue Qualität des Wetters. Wir müssen nicht mehr ewig lange warten, sondern wir drücken auf Knöpfchen, und irgendwann haben wir das auch auf unserem Heimrechner, sofern es Heimrechner noch gibt, wenn nicht Google und Co. dieses ganze Szenario auf unsere Mobiltelefone draufnageln und dann den Finger drauf haben und möglicherweise sogar mit der Prognose, wenn man sie in eine gewisse Richtung gewichtet, dafür sorgt, dass wir bestimmte Dinge kaufen, sei es nun Regenschuhe oder Regenmantel oder Regenschirm oder Sonnenschirm. Ja, das ist schon Fluch und Segen zugleich, diese KI. Kommen wir doch mal zu einer neuen Geschichte. Auch hier muss ich sagen, Fluch und Segen, wie bei vielen Sachen. ChatGPT. Das wissen wir. Ich habe es ja auch schon vorgeführt. Ich habe sie auch schon besprochen. Ich habe ja auch schon vorgelesen, was er mir geantwortet hat. Ich glaube, vor einem Jahr war das. Und dieses Teil hat ja keine Erinnerung. Wenn ich morgen wieder Tag sage, dann weiß der immer noch nicht, wer ich bin. Mittlerweile ändert sich das, denn in Zukunft soll ChatGPT persönliche Informationen, die ich ihm gebe, die ich als Benutzer gebe, sich merken können. Dieses Merken, das soll dann so sein, wenn ich also irgendwann wieder eine gleiche oder ähnliche Frage stelle oder wenn ich zum Beispiel sage oder frage, was ich schon mal gefragt habe, in einem anderen Zusammenhang vielleicht, dass er Informationen aus dem ersten Dialog mit ihm wieder benutzt, dass ich nicht mehr alles neu sagen, neu schreiben, neu eingeben muss. Sagen wird ja auch bald kommen. Sondern, dass er dann wie ein Mensch eben sagt, ah ja, so nach dem Motto, das hast du mir schon gesagt und wie ist es damit und damit, dass da mehr ein natürlicher Dialog entsteht. Hört sich das erstmal sehr gut an. Nur, was bedeutet das denn für uns? Ich meine, Google weiß sowieso alles, weil die Masse der Menschheit sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Google weiß, wie alt die Menschen sind, welche Geschlecht sie haben, welche Haarfarbe, ob sie Kinder haben, ob sie verheiratet sind, ob, was weiß ich nicht alles, wo sie arbeiten, wie viel Geld sie verdienen, welchen Weg sie auf die Arbeit nehmen, all das ist da. Wenn man aber jetzt solche Sachen auch noch bei anderen wie Amazon oder wie Apple oder wie Microsoft hinterlässt, dann werden wir im Grunde genommen in einer Art durchsichtig, wie man sich das vor Jahren noch nicht vorstellen konnte. Denn wenn wir jetzt auch noch unsere Gesundheitsdaten da drin haben, wenn wir also zum Beispiel fragen, welches Medikament welche Nebenwirkung hat und mit welchen anderen Medikamenten das interagiert und wo Gefahren entstehen und so weiter, da wird es dann schon haarig. Wobei hier soll bei ChatBot erstmal diese Gesundheitsdaten nicht automatisch gespeichert werden. Man hat da wohl Filter erarbeitet, so dass die nur auf Wunsch des Benutzers tatsächlich dann auch gemerkt werden. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist ja ein KI-Training, was dafür notwendig ist, damit sich so einer was merken kann. Der hat ja nicht irgendwo einen RAM, natürlich hat der Rechner irgendwo einen RAM, aber diese Informationen werden ja nicht im RAM gespeichert, wie sagt man denn da, gerammt? Nee, ist auch doof, sondern die werden ja in Vektoren zerlegt und dann in einem Vektorraum verglichen. Und umso kleiner die Winkel zwischen den Vektoren in dem Vektorraum sind, umso höher ist die Identität der Daten. Und da muss man jetzt sagen, das ist also eine vieldimensionale Datenspeicherung, die wir als Mensch so gar nicht mehr erkennen können. Vielleicht passiert es in unserem Gehirn ja ähnlich. Wir wissen es ja noch gar nicht. Aber das kann eigentlich nur ein mathematisches Modell machen. Das kann dann auch wieder zurückrechnen, was irgendwann irgendwie als Information gekommen ist, gespeichert worden ist und kann das dann wieder vergleichen mit den neuen Informationen, die kommen. Also es ist nichts, was wir nachvollziehen können. Wir wissen nicht, wie eine solche Maschine diesen Merkvorgang, diesen Erinnerungsvorgang tatsächlich intern verarbeitet. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen auf dieser Welt, die da überhaupt eine ungefähre Vorstellung haben, wie so etwas funktioniert. Wenn man sich jetzt überlegt, dass hier all das, was man an Informationen schon von sich preisgegeben hat, möglicherweise in solche Riesenmodelle einfließt und zugeordnet werden kann, dann wird es schon ein bisschen problematisch, weil da bleibt dem einzelnen Menschen gar keine Privatsphäre mehr. Da bleibt eigentlich nur noch, dass man versucht, sich so unsichtbar wie möglich durch diese Welt zu bewegen. Aber das ist ja auch keine Art und Weise zu leben. Und im Unterschied zu uns Menschen ist es ja so, das wissen wir aus dem Internet, das Internet vergisst nichts. Und genauso werden auch diese Sprachmodelle wie ChatGPT und andere nichts vergessen, sondern was einmal trainiert ist, ist in der Struktur, in diesen Vektorräumen für ewig gespeichert. Und selbst wenn man den Strom abschaltet, es gibt ja Datensicherung bei den Großen auf jeden Fall. Also, wir haben es hier mit sogenannten Dark Patterns zu tun, die uns klassifizieren und erkennen und natürlich auch beurteilen können, nicht nur, ob wir in den nächsten 4 Jahren sterben, sondern ob wir auch in den nächsten 2 Jahren eine neue Waschmaschine brauchen, ob wir ein neues Auto brauchen, wie viel Zigaretten und Bier wir brauchen. All das wird möglich sein, dass es uns zugeordnet wird und natürlich alles nur zum Wohle der Wirtschaft, die dann entsprechend produzieren kann, keine Überproduktion und keine Unterproduktion. Wenn das bei den Medikamenten genauso wäre, wäre ja schön. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Punkt, der ja sicherlich Sorge bereiten kann, weil ich danach noch ein Beispiel dazu habe. Wenn Sie sich dafür interessieren, und dafür sollten Sie sich interessieren, suchen Sie nach Sora. Siegfried Otto Richard Anton schreibt sich das unter https://openai.com/Sora, dann Doppelkreuz, Capabilities, das englische Wort dafür. So, was ist Sora? Sora ist ein KI-Modell, sonst würden wir nicht darüber sprechen in dieser Folge. Sora kann aus Textanweisungen realistische und irreale Szenen erstellen. Was heißt das? Also, diese KI hat gelernt, wie die physische Welt und Bewegung in dieser Welt zu verstehen sind. Und kann aufgrund dieses Lerninhaltes diese Welt simulieren. Die weiß also, wenn man einen Ball rollen lässt, dann rollt er eben weiter. Und kann erkennen, wenn das eine Schräge ist, dann rollt er schneller. Und wenn es einen Berg aufgeht, wird er immer langsamer und so weiter. Man hat also ein Modell mit dem physikalischen Umfeld trainiert, ein physikalisches Verständnis beigebracht. So, man wollte damit den Menschen bei der Lösung von ihren eigenen Problemen helfen, also so eine Art Rechenschieber für hochwissenschaftliche Themen vielleicht oder vielleicht auch für andere. Jetzt kann Sora mit Hilfe dieser Trainingsdatenbank, die riesig ist, vorhersagen, wie sich irgendetwas in der physikalischen Welt verhalten wird, wenn es einmal in Bewegung ist. Und Sora kann daraus zum Beispiel Videos herstellen. Das heißt, man gibt Sora ein Bild, sagt, guck dir das Bild an, das wird analysiert und sagt ihm dann, was soll denn jetzt passieren? Oder man sagt es Sora einfach, mach dies, mach das, entwickle ein Video von einer Küstenlandschaft mit Meer, mit hohen Wellen, mit weißer Gicht auf diesen Wellen und steilen Klippen und dann grüne Wiese oben auf den Klippen und so etwas. Das reicht vollkommen aus, damit Sora daraus ein Video erstellen kann. Sora kann Videos mit einer Länge von bis zu 1 Minute im Moment erstellen. Und die visuelle Qualität, die dabei erreicht wird, die ist teilweise erschreckend gut. Sehr gut. Das Modell, und das finden Sie, wenn Sie unter dem Link, den ich Ihnen vorhin genannt habe, auf die Homepage gehen, da sind, glaube ich, weiß nicht wie viel, 10, 20 Videos erstellt worden. Einige sind, naja, bescheiden ist noch gestrunzt, aber andere sind so gut geworden, dass man es nur mit Mühe erkennen kann, dass sie künstlich hergestellt worden sind. Kaum zu glauben. Es soll mit diesem Modell der Öffentlichkeit gezeigt werden, welche KI-Fähigkeiten künftig auf uns zukommen. Wir werden also in Zukunft ganze Filme, ganze Fernsehfilme oder Kinofilme mittels KI einfach durch Textanweisungen. Das heißt also, KI liest du Drehbuch und machst du Film daraus, erstellen können. Und das innerhalb kürzester Zeit. Sora kann komplexe Szenen mit mehreren Charakteren, mit bestimmten Bewegungsarten und sehr, sehr genauen Details und auch den zugehörigen Hintergrund automatisch erstellen. Dieses Modell versteht nicht nur, wonach der Benutzer in der Eingabeaufforderung gefragt hat, sondern auch, wie diese Dinge in der physischen Welt existieren und existieren müssen, wie sie generiert werden sollen. Das Modell hat ein sehr, sehr großes Sprachverständnis. Damit ist es möglich, die Aufforderungen, die Befehle zum Generieren von irgendetwas zu interpretieren und überzeugende Darstellungen aus den Textaufforderungen herzustellen. Sora kann mehrere Aufnahmen innerhalb eines einzigen generierten Videos erstellen. Das heißt also, man kann zum Beispiel irgendwo eine Familie, die vor dem Fernsehgerät sitzt, irgendwas machen lassen und auf dem Fernsehgerät läuft ebenso ein generierter Inhalt, den man auch noch vorher beschrieben hat. Man kann den Stil und die Art und was man machen soll. Ich kann zum Beispiel sagen, mach mir eine Szene aus dem Wilden Westen aus dem Jahr 1897 mit dem und dem Inhalt. Ich kann, sehen sich die Videos an, da steht auch darunter, was man alles kann. Es ist wichtig, dass Sie sich diese Sachen anzeigen. Da werden Sie natürlich auch sehen, dass manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten da noch sind. Es ist ja ein Anfang, es ist ja wirklich ein Anfang einer Technologie und die ist so in den Kinderschuhen ungefähr wie das Wort T-Modell, wenn ich das heute mit einem Tesla, der zwar als Auto, naja, ich sag's nicht, aber doch technologisch ganz andere Basis hat. Und wenn man sich das ansieht, dann wird erschreckend klar, dass hier eine Zukunft auf uns einstürzen wird, wirklich einstürzen wird, der wir kaum noch etwas entgegenzusetzen haben. Deswegen haben die Entwickler von Sora auch schon wichtige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Fehlinformationen oder irgendwelche extremen politischen Sachen oder sonst etwas im Vorfeld zu verhindern, dass Sora also sagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Und es wird auch werden auch Filter eingebaut, die erkennen können, ob die Anweisung von einer anderen KI kommt. Oder es wird ein Filter eingebaut, die dafür sorgen, dass man politische oder extreme Gewalt oder sexuelle Inhalte oder hasserfüllte Sachen, all diese Dinge, dass die ausgefiltert werden und dass Sora das nicht kann. Aber das ist ja eine Sache der Entwickler. Und wir haben da eben Entwickler, die moralisch, ethisch irgendwo gefestigt sind. Aber es gibt ja auch Entwickler, die ganz anderes Denken haben. Die sind ja nicht unbedingt dümmer, einfach nur menschlich minderwertiger, sagen wir mal so, die solche Filter nicht einbauen. Wir werden also nicht davon verschont bleiben, dass wir auch hier Gewalt und Aggressivität in Videos haben, die erzeugt werden, einfach dadurch, dass man vielleicht in Zukunft nur ins Mikrofon hinein labert und anschließend ist Video fertig. Ja, kommen wir mal dazu, wie weit das weg ist vom normalen Verständnis. Sora ist ein sogenanntes Diffusionsmodell. Es wird ein Video generiert, indem es mit einem Video beginnt. das wie so ein statisches Rauschen aussieht. Und das wird dann schrittweise transformiert, indem das Rauschen immer wieder und wieder entfernt wird, herausgerechnet wird. Sora ist also in der Lage, ganze Videos auf einmal zu erstellen, auf diese Art und Weise, indem unendlich viele Schritte notwendig sind und aus diesem Rauschen heraus dann eine Struktur entstehen zu lassen. Ungefähr wie ein Bildhauer, der fängt ja auch, oder was weiß ich, diese Kettensägenkünstler, die nehmen einen Baumstamm da kann man alles draus machen. So macht das Sora auch. Und dann fangen sie an, mit ihrer Kettensäge dann rumzuwerkeln und anschließend habe ich dann Zwerg mit der Zipfelmütze. Das gleiche Prinzip, natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und wichtig ist, der Kettensägenmensch, der weiß, was er will. Dieses andere Modell, das bekommt gesagt, was es will. Und das muss in seinen Datenbanken das Verständnis haben dafür, wie so etwas, was es generieren soll, auszusehen hat, um dann die entsprechenden Filter auf dieses Rauschbild draufzubringen, damit dann am Ende das übrig bleibt, was der Benutzer eigentlich wollte. Dieses Modell ist aber nicht nur in der Lage, Textanweisungen zu verstehen, sondern man kann auch, wie ich das am Anfang schon sagte, ein Standbild nehmen, ein Foto und daraus ein Video generieren lassen, wobei man dann natürlich im Text noch sagen muss, was sich da bewegen soll und wie das aussehen soll. Das Modell kann auch ein schon bestehendes Video als Grundlage nehmen und es erweitern oder fehlende Bilder ergänzen oder es verlängern. Wenn ich also ein Video habe und die Handlung ist mir irgendwo am Ende doch zu abrupt unterbrochen worden, dann kann man ihm sagen, pass auf, machst du fertig, in dem und dem Sinne, in der Richtung. Also ein Wahnsinnsgerät, dieses Sora. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, haben wir das Thema umfassend abgearbeitet? Nee, es kommt noch ein Beispiel aus der Praxis. Alle hinsetzen. In Hongkong ist ein Angestellter eines internationalen Konzerns in einer Videokonferenz dazu gebracht worden, fast 24 Millionen Euro an Betrüger zu überweisen. Das wurde im Radio Television Hongkong, dieses RTHK, berichtet und da wurde auch gezeigt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Das Betrugsopfer, um es mal so zu nennen, das wurde per E-Mail zu einer Videokonferenz eingeladen. Alle anderen darin zu Sehenden waren KI-generierte Deepfakes von Personen aus dem Konzern gewesen. Das heißt also, der kannte die alle, aber die wurden von einer KI generiert, live. Und das Opfer hat also insgesamt 15 Überweisungen ausgestellt, nachdem er mit diesen Deepfakes, mit diesen KI-generierten Mitarbeitern, die ja gar keine waren, gesprochen hat und die ihm dann vorgeschlagen haben, hier, wir müssen das kaufen, wir müssen da was machen, wir müssen dies machen. Und er hat dann die 24 Millionen in einzelnen Stücken natürlich überwiesen. Diese nahezu unglaubliche Geschichte ist aber wahr. Die Cybersicherheitsabteilung der Hongkonger Polizei hat diesen Vorfall dokumentiert und in etwa beschrieben, wie es denn gewesen ist. Man hat also aus den Bildern der Mitarbeiter, die im Internet veröffentlicht waren, einmal die Köpfe, die Oberkörper generiert, der KI, und die hat sie dann quasi lebendig gemacht. Und Stimmen sind auch aufgenommen worden aus Telefonaten oder von irgendwelchen Interviews, die auch auf der Homepage waren, und die wurden von der KI dann auch imitiert. So, und dann haben sie einfach nur ein Skript gehabt und haben gesagt, du musst das fordern, du musst hierüber berichten, du musst darüber berichten, du brauchst dafür Geld. Und das hat die KI dann gemacht, mit 15 gleichzeitig in einer Videokonferenz vorhandenen Charakteren, die überhaupt nicht vorhanden waren. So, und Es wurde noch nicht mal von diesem einen Mitarbeiter bemerkt, der das Geld da verzahlt hat. Erst hinterher ist dann aufgefallen, dass die Kollegen, die an der Konferenz beteiligt waren, gar nichts davon wussten, was da gewesen ist. Der hat das Geld überwiesen und man weiß bis heute noch nicht, wie es passiert ist, aber sie haben ihm wohl auch irgendwelche Ziele angegeben und das Geld ist weg, einfach nur weg. Wenn man sich überlegt, dass ein Mensch, der in einem Großunternehmen arbeitet, der mit seinen Kollegen tagtäglich oder vielleicht auch nur wöchentlich zusammentrifft, dass sie konferieren, dass sie miteinander sprechen, dass dann anschließend so etwas Künstliches ihn derart in die Irre führen kann, dass er glaubt, tatsächlich mit denen gesprochen zu haben. Denn man vertraut denen ja, man arbeitet ja jahrelang zusammen. Und dass dann hinterher herauskommt, nee, das war gar nicht. Da stand irgendwo ein Computer in irgendeiner Ecke und der hat so getan, als sei er deine Kollegen und er hat sich so bewegt, die Kollegen, und er hat so gesprochen. Da muss man sagen, was kommt denn da auf uns zu? Wir müssen wirklich Angst haben. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen wirklich unser Denken verändern. Und dann muss man, glaube ich, ja, irgendwie auch mal sagen, okay, was kann ich denn eigentlich machen? Oder wie muss ich mit dieser KI umgehen? Muss die KI verboten werden? Naja, dazu müssen wir vielleicht mal das, was ich am Anfang sagte, ein klein wenig philosophisch die Sache betrachten. Wir Menschen neigen dazu, künstliche Intelligenz blind zu vertrauen. Aber die Algorithmen, die werden niemals perfekt sein. Es ist notwendig, KI als eine alternative Form von Intelligenz zu betrachten. Nicht künstliche Intelligenz, alternative Intelligenz, die weder besser noch schlechter als menschliche Intelligenz ist, sondern einfach nur anders. Diese Andersartigkeit der maschinellen Intelligenz, die stellt für uns den Mehrwert dar. Das ist für uns das Spezialwerkzeug. Die KI weist aber auch Defizite auf, wie beispielsweise die Unfähigkeit zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden, was bei aktuellen Sprachmodellen wie ChatGPT oder Gemini der Fall ist. Dennoch wird Computern eine höhere Objektivität und Vertrauenswürdigkeit zugeschrieben als Menschen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 würde eine knappe Mehrheit der EU-Bürger eine KI-Regierung, eine Regierung durch Politiker vorziehen. In China, wo bereits ein Sozialkreditsystem digitale Kontrolle implementiert, liegt diese Zustimmung sogar bei 3/4 der Bevölkerung. Muss man sich vorstellen. Für uns sehen diese Menschen in China aus wie geknechtete Sklaven, aber wenn die befragt werden, sind die damit zufrieden und bejahen dieses System. Wir mussten mal überlegen, warum wir so anders denken und die Menschen, die es betrifft, das ganz anders sehen. Schritt weiter. Der Einsatz von KI in der Medizin zeigt die Problematik dieses Übervertrauens, kann man das so sagen, im hektischen Klinikalltag bei Personalmangel, Geldmangel besteht immer die Gefahr, dass einer KI ungeprüft geglaubt wird. Wenn zum Beispiel eine Sepsis bei einem Patienten prognostiziert und Gegenmaßnahmen empfohlen werden, während das Risiko für einen anderen Patienten als gering eingestuft wird. In den meisten Fällen mag die KI korrekt liegen, aber es ist essentiell, die Grenzen der KI-Zuverlässigkeit zu erkennen und das Vertrauen in diese Technologie zu begrenzen. Wir müssen verstehen, KI ist nicht unfehlbar. Die Vision der fehlerfreien KI ist einfach nur unrealistisch. Es liegt in der Natur der KI, dass sie Fehler macht. Der Glaube an eine perfekte KI entspricht dem Wunsch nach einer Andersartigkeit im Vergleich zur menschlichen Intelligenz. Irrtümer werden bei einer KI als beunruhigender wahrgenommen als bei einem Menschen. Ja, wenn ein Arzt einen Fehler macht, ist das schlimm und was weiß ich nicht. Wenn aber die Maschine den gleichen Fehler machen würde, dann würden wir das tatsächlich ganz anders bewerten, viel schlimmer bewerten. Und hier ist irgendwo ein Punkt, wo ich selbst sagen muss, ich verstehe es nicht. Menschen vertrauen KI mehr, aber verurteilen sie eher, wenn sie Fehler macht. Naja, KI ist auch nur ein Mensch. Computerprogramme gelten als zuverlässig. Wenn Sie zum Beispiel an eine Tabellenkalkulation denken, da zweifelt kaum jemand daran, dass da irgendwelche Rechenfehler drin sind. Gab es auch schon. Aber wohingegen die Fehleranfälligkeit der KI als Eigenschaft akzeptiert werden muss. Das ist nun mal so. Also meine Tabellenkalkulation ist richtig, aber KI, naja, da darf ich eben nicht sagen, die ist richtig. Die Grenzen der KI, die werden ja durch ihre Trainingsdaten begrenzt. Die derzeit erfolgreichste Form der KI, dieses Deep Learning, basiert auf dem Lernen aus Trainingsdaten, also aus Daten, die also zu Trainingszwecken gespeichert werden, verarbeitet werden. Diese Daten können aber niemals alle erdenklichen Szenarien abbilden. So kann zum Beispiel bei autonomen Fahrzeugen es zu Situationen kommen, die in den Lerndaten nicht enthalten sind. Wie etwa ein Fußgänger, der auf der Autobahn rumläuft, oder ein Passant, der aufgrund von Einkaufstüten kaum als Mensch zu erkennen ist. Oder im Karneval, der da verkleidet rumläuft oder als Baum verkleidet und mit Ästen und Blättern an den Armen und Händen. Ein Mensch kann das erkennen, der versteht das. Und die KI, die aber diese Trainingsdaten nicht hat, woher soll sie die haben, muss aber auch eine Lösung finden. Und da muss die KI extrapolieren. Das heißt, aus den vorhandenen Daten allgemeine Regeln für neue, unbekannte Szenarien ableiten. Und das erfordert die Entwicklung neuer Ideen, die nicht nur auf bereits bekannten Konzepten basieren. Da hakt es im Moment. Das kann die KI noch nicht. Ob sie das irgendwann können wird, ja, ich weiß es nicht. Die Komplexität des Einsatzgebiets einer KI steht im direkten Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Je komplexer die Aufgabe, desto mehr muss die KI extrapolieren, was die Fehleranfälligkeit aber erhöht. Um die Vorteile der Extrapolation zu nutzen, müssen aber gleichzeitig die damit verbundenen Risiken akzeptiert werden. Würde man Politiker durch KI ersetzen, würde die zunehmende Komplexität der Probleme auch zu einer Steigerung der potenziellen Fehler führen. Eine KI-Regierung könnte, ähnlich wie menschliche Politiker, fehlerhafte Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die Einführung eines schlecht konzipierten Gesetzesentwurfs. Die Fehleranfälligkeit der KI ist sehr eng mit ihrer Funktionsweise verbunden. KI arbeitet nicht mit Gewissheiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist der Unterschied zu uns. Bei der Bilderkennung besteht beispielsweise immer die Restwahrscheinlichkeit, dass ein Objekt falsch identifiziert wird. Sprachmodelle reihen Wörter aneinander und berechnen je nach Wort die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes, ohne dass die Korrektheit des Ergebnisses garantiert ist. Es ist also nur eine Wahrscheinlichkeit. KI-Fehler sind allgegenwärtig. Bei genauer Betrachtung von KI-generierten Bildern oder Videos lassen sich eklatante Fehler erkennen. Hoffentlich haben Sie das schon angeguckt. Wie zum Beispiel Hände mit 6 Fingern oder unnatürliche Beinstellungen beim Gehen. Die Fehler können durch Feedback der Entwickler in neuen Lernphasen sukzessive behoben werden, um die Leistung der KI künstlich zu verbessern. Das wird auch geschehen. Das heißt, es wird für uns immer schwieriger zu erkennen, ist das KI generiert oder ist das natürlich. Eine KI darf keine Kopie der menschlichen Intelligenz sein. Fehlerfreiheit ist bei KI nicht erreichbar. Im Bereich des autonomen Fahrens stellt dies ein Problem dar. In der Wissenschaft hingegen können Fehler produktiv sein. Wenn zum Beispiel eine KI eine Materiallegierung entwirft und ihr Eigenschaft zuschreibt, die im Labor nicht bestätigt werden können, stellt dies die Forscher vor neue Fragen und kann so den wissenschaftlichen Fortschritt fördern. Wir sehen es ja auch bei menschlichen Entwicklern. Große Forscher sind zu ihren Ergebnissen teilweise durch Zufall oder durch Fehler oder durch Misserfolge gekommen, dass sie irgendetwas anderes entdeckt haben, als sie eigentlich wollten. Und was ist dann so großartig geworden? Auch hier muss man sagen, Fehler sind der Antrieb von Forschung und Entwicklung, zumindest zum Teil. Der größte Teil ist natürlich Fleiß und Beharrlichkeit und Verstand und Wissen. Ja, da muss man natürlich fragen, wenn das aber nun so ist, hat denn dann die KI überhaupt eine Existenzberechtigung? Hat eine irrende KI eine Existenzberechtigung? Das ist schon erstmal fragwürdig. Okay, da Menschen selbst genug Fehler machen, stellt sich die Frage, warum eine weitere fehlerhafte Instanz benötigt werden sollte. Die Antwort liegt in der Andersartigkeit der KI-Intelligenz, die unseren Horizont und unsere Erkenntnisfähigkeit erweitern. Die andersartige KI-Intelligenz, wenn wir akzeptieren, dass KI eben andersartig ist, dann werden wir KI als positiv erleben, so wie wir uns nicht unbedingt auf einen anderen Menschen verlassen, so wie wir selbst viele Dinge, die ein anderer uns sagte, nochmal überprüfen und überdenken, wie wir Selbstverantwortung übernehmen, müssen wir auch für Entscheidungen der KI, wenn wir sie in unsere eigene Entscheidung einfließen lassen, unsere eigene Verantwortung übernehmen. Das ist eigentlich der Spruch, den ich hier am Ende stehen lassen will. Wir müssen die Verantwortung für KI-generierte Informationen oder Handlungen übernehmen. Wenn wir das tun, kommen wir mit der KI zurecht, hilft uns die KI auch in weiteren Entwicklungen, ist sie ein großartiges Werkzeug, mit dem wir tiefe Erkenntnisse gewinnen können, die wir als Menschen mit unserem Gehirn nicht erkennen konnten. Also eine Maschine, wie viele andere Maschinen, wie ein Bagger, der viel mehr kann als der einzelne Mensch, wie ein Flugzeug, das viel mehr kann als der einzelne Mensch, wie ein U-Boot, wie ein Computer eben. Und so sollen und müssen wir KI betrachten. Das war's für heute. Ich habe mir den Mund fusselig gequatscht. Ich hoffe, der eine oder andere kann daraus irgendetwas für sich entnehmen, sich eigene Gedanken machen, selbst recherchieren, selbst nachlesen, selbst Augen und Ohren offen halten, was sich im Bereich KI tut, selbst so lernen, welche Gefahren aus der KI entstehen und welche großartige Hilfe es sein kann, wenn wir lernen, damit umzugehen. Schauen Sie mal in den Shop. Da gibt's noch etwas. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die immer wieder mitgeholfen haben, unsere Sendung weiter bestehen zu lassen. Und freue mich auf das nächste Video und in 4 Wochen auf den nächsten Audiocast. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.